Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu diesem letzten Vortragsabend in der Serie über Gemeindebau. Und wir lesen gleich zu Beginn aus dem Titusbrief ein paar Verse. Denn wir haben ja einiges jetzt gehört in der Vergangenheit über Anbetung in der Gemeinde, auch über Gaben und ihre Anwendung. Und heute kommen wir zu dem Thema Ämter in der Gemeinde. Und da hilft uns Titus 1 ab Vers 5 deutlich weiter. Paulus schreibt an Titus, seinen Mitarbeiter: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Und gleich dazu noch ein paar Verse aus 1. Timotheus 3, wo uns auch die Anforderungen an das Ältestenamt vorgestellt wird. 1. Timotheus 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes Sorge tragen? Nicht ein Neuling, damit er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels falle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in Schmach und in Fallstrick des Teufels verfalle. Und dann geht es weiter mit den Diakonen. Hier übersetzt mit Diener. Die Diener oder die Diakonen. Ebenso würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass diese aber auch zuerst erprobt werden. Dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen ebenso würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien Männer einer Frau, deren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen, denen die, die wohl gedient haben, Denn die, welche wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Bis dahin. Wir haben gesehen, Wahrheit Nummer 1, die ganz besonders wichtig ist im Zusammenhang mit der Gemeinde. Alle Gläubigen sind Priester. Und darum, wenn es geht um Anbetung in der Gemeinde, Anbetung auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, wie wir das gesehen haben, den Tisch des Herrn, dann müssen wir daran denken, dass es nicht eine Gruppe von Gläubigen gibt, die Priester sind im Gegensatz zu den anderen, so wie das die katholische Lehre über Jahrhunderte hinweg bis heute sagt, sondern in Offenbarung 1, Vers 5b lesen wir: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier die Gläubigen zusammen bekennen: Jesus Christus hat uns erlöst und er hat uns gemacht zu ein Königtum, zu Königen und zu Priestern. Alle Gläubigen sind Priester. Noch einmal aus 1. Johannes 2, 1. Petrus 2, obwohl wir das ja in der Vergangenheit schon gelesen haben, in Verbindung mit dem Thema Anbetung. 1. Petrus 2, Vers 4, es geht um den Herrn Jesus, zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Gott zwar, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Also hier wird es klar gesagt, dass die Erlösten zusammen eine heilige Priesterschaft sind, oder ein heiliges Priestertum. In Vers 9 wird dann noch präzisiert, ein zweiter Aspekt, eine königliche Priesterschaft, ein königliches Priestertum. Alle Erlösten sind fähig anzubeten. Da braucht es keine besondere Gabe. Da braucht es die Tatsache, dass man erlöst ist und eben so zu Priestern gemacht worden ist. Und darum in der Anbetungsstunde, wenn ein Bruder ein Lied vorschlägt, jemand betet an, dazu braucht es keine Gabe. Kann also keiner sagen, ja, da habe ich eben nicht so eine Gabe bekommen, darum schweige ich in den Zusammenkünften. Nein, alle sind Priester und darum sind grundsätzlich alle dazu zum Priesterdienst befähigt. Aber wir haben letztes Mal einiges gehört über Gaben und da haben wir gesehen, da gibt es sehr wohl Unterschiede. In 1. Petrus 4, das ist auch wieder Repetition von letzten Mal, da haben wir diesen grundsätzlich wichtigen Vers. Vers 10, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht mir zuerst um Vers 10a. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Jeder Erlöste hat eine Gnadengabe. Das griechische Wort Charisma bedeutet ein Geschenk aus Gnade, das heißt, dass man nicht verdient hat. Keiner hat es verdient, von Gott eine besondere Begabung zu haben. Aber wichtig ist, alle haben ein solches unverdientes Geschenk bekommen. Allerdings haben wir letztes Mal gesehen, 1. Korinther 12 bis 14 behandelt ja dieses Thema ganz ausführlich und zeigt, welch gewaltige Vielfalt es da gibt. Und nicht jeder hat die gleiche Gabe, sondern die Gaben sind ganz, ganz unterschiedlich. Ich schlage dazu nochmals auf. 1. Korinther 12. Nicht wahr? Wir haben gerade in den verlesenen Versen in 1. Petrus 4 gesehen, wenn jemand redet und dann, wenn jemand dient. Da werden die vielen Gaben in zwei Gruppen geteilt. Redegaben, wenn jemand redet. Und dann haben wir gelesen, so sollen es Aussprüche Gottes sein. Also nicht irgendetwas plaudern, sondern nur dann in der Gemeinde zum Beispiel sprechen, wenn, ich sage in der Gemeinde zum Beispiel, weil die Gaben ja auch außerhalb der Gemeinde zur Anwendung kommen. Aber jetzt in der Gemeinde nicht einfach etwas plaudern, sondern nur sprechen, wenn wirklich auch die innere Überzeugung da ist, das möchte der Herr den Geschwistern sagen. So rede ich als Aussprüche Gottes. Aber dann haben wir gelesen, wenn jemand dient, und da geht es um ganz praktische Dienste, da muss man nicht sprechen können. Und so sind die Begabungen eben unterschiedlich und nicht alle sind jetzt berufen, zum Beispiel eine Predigt zu halten. Und 1. Korinther 12 macht das eben noch deutlicher, wenn es um die Vielfalt geht. Ich lese nochmals aus 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Das ist das Wort Charisma wieder. Unverdiente Gabe, unverdientes Geschenk. Aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten. Und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also hier haben wir nicht nur verschiedene Gaben, sondern auch verschiedene Dienste und verschiedene Wirkungen. Und da sollten wir uns nochmals in Erinnerung rufen. Diese Unterscheidungen sind ganz wichtig. Nehmen wir das Beispiel von einem Evangelisten. Das ist eine bestimmte Gabe. Aus der Fülle von Gaben, die eben beschrieben wird, wie wir das schon gesehen haben, in 1. Korinther 12 bis 14 oder in Römer 12 oder Epheser 4 und so weiter. Jetzt nehmen wir eine heraus, eine Gnadengabe aus dieser Verschiedenheit, aus diesen Verschiedenheiten. Aber jetzt, es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Ein Evangelist kann einen Dienst tun, sagen wir, auf der Straße das Evangelium verkündigen. Aber ein anderer, der geht ins Gefängnis und besucht eine ganz bestimmte Person, von der er weiß, die Person ist offen für das Evangelium. Beide tun einen Dienst, indem sie die Gabe des Evangelisten anwenden. Aber der Dienst ist ganz unterschiedlich. Der sieht völlig anders aus. Und auf der Straße kann es sein, dass man angepöbelt wird und es ist eine Herausforderung der besonderen Art. Wenn man aber weiß, jemand ist offen, ist im Gefängnis, ist ganz anders, wenn man mit einem Menschen ganz alleine spricht und das Evangelium erklärt. Es ist die gleiche Gabe, aber es sind unterschiedliche Dienste. Und dann wird noch gesagt, Verschiedenheiten von Wirkungen. Ja, jetzt sagen wir, es geht um die Gabe des Evangelisten. Es geht um den Dienst Predigen auf der Straße. Aber jetzt zwei mit der gleichen Gabe und dem gleichen Dienst, die tun es aber ganz auf verschiedene Art. Der eine, der spricht so völlig anders als der andere. Warum? Weil die Wirkung des Heiligen Geistes in einem Menschen auch wieder ganz speziell ist. Und darum kann uns das wirklich befreien davon, einander unbedingt kopieren zu müssen. Man kann voneinander lernen, aber nicht die Person kopieren. Denn wir sind alle Originale, alle Prototypen. Und eben die Vielfalt kommt nicht nur zum Ausdruck in der Vielfalt von Gaben, in der Vielfalt von Diensten, sondern auch in der Vielfalt von Wirkungen. Aber, jetzt kommen wir zum Thema von heute. Das alles darf man nicht verwechseln mit dem Thema Ämter. Im Neuen Testament gibt es für die Gemeinde nur zwei Ämter. Das Amt des Ältesten und das Amt des Diakonen. Und davon haben wir gelesen im Titusbrief und im 1. Timotheusbrief. Also, der Ältestendienst, wenn wir jetzt zuerst davon sprechen, ist nicht eine bestimmte Gabe, sondern das ist ein Amt. Aber natürlich, jeder hat eine Gabe, aber es kann sein, dass ein Ältester eben die Gabe hat, sagen wir, des Lehrers und ein anderer Ältester hat die Gabe des Hirten. Aber man darf das nicht verwechseln. Die Gabe und das Amt ist etwas ganz anderes. Und während eben alle Priester sind und alle eine Gnadengabe haben, sind eben nicht alle Älteste und auch nicht alle Diakonen. Es braucht ganz bestimmte Voraussetzungen. Und da können wir jetzt im ersten Kapitel von Titus Brief einiges herausarbeiten. Paulus berichtet in Vers 5, er hat Titus zurückgelassen auf der Insel Kreta. Übrigens, wann war das? Ich meine, im Lauf der vier Missionsreisen in der Apostelgeschichte, beschrieben von Apostelgeschichte 13 bis 28, haben wir die vier Missionsreisen des Apostels Paulus. Aber da sieht man nie, dass er da Titus in Kreta zurückgelassen hat. Korrekt. Das war auch nicht zur Zeit der vier Missionsreisen. Ich war am Schluss der vierten Missionsreise, ist Paulus ein Gefangener in Rom, in einer Mietswohnung, aber gefesselt an zwei Soldaten, wie das üblich war. Es war eine Halbgefangenschaft, er konnte auch Leute dort empfangen während dieser zwei Jahre des Wartens auf den Prozess. Und dann, als diese vollen zwei Jahre durch waren, wurde er wieder freigelassen. Und diese Freilassung spricht er bereits schon im Philipperbrief, zum Beispiel, auch im Philemonbrief und noch mehr. Er ist wieder frei geworden, ist herumgereist. Und in dieser Zeit des Herumreisens, also nach Apostelgeschichte 28, ist der Titusbrief entstanden. Später wurde er wieder verhaftet und kam dann in die Todeszelle in Rom. Und von dort aus hat er den zweiten Timotheusbrief geschrieben. Und den ersten, den hat er auch nicht geschrieben während der vier Missionsreisen. Passt nämlich auch nicht da hinein, in die geografischen Angaben der Apostelgeschichte, sondern den hat er auch geschrieben in dieser Zeit zwischen der ersten und der zweiten Gefangenschaft. Also er ließ in Kreta den Titus und der musste in seinem apostolischen Auftrag in jeder Stadt, wo es eine Gemeinde gab, Älteste anstellen. Und dann wird erklärt, welche Voraussetzungen ein Ältester erfüllen musste, damit Titus ihn im Auftrag des Apostels einsetzen konnte. Jetzt haben wir das Thema hier zunächst vor uns, Einsetzen von Ältesten. Es gibt ganz verschiedene Ansichten darüber, wie das gehen soll. Aber wir müssen uns ja in allem am Wort Gottes orientieren. Und es ist so, dass es nur drei Stellen gibt über Einsetzung von Ältesten. Diese hier ist die erste. Der Apostel sendet einen Abgesandten, der in seinem Namen Älteste einsetzt. Aber dann gehen wir zu Apostelgeschichte 13. Das ist die erste Missionsreise des Apostels Paulus. Da kamen viele Menschen zum Glauben und es wurden Gemeinden gegründet. Und etwas später, am Ende der ersten Missionsreise, hat Paulus den Wunsch, diese eben in jüngerer Vergangenheit entstandenen Gemeinden, Versammlungen, nochmals zu besuchen. Und da lesen wir Vers 21, Apostelgeschichte 14, Vers 21, also 13 und 14 ist die erste Reise, 14, 21, und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Das sind diese eben entstandenen Gemeinden. Indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. Und so weiter. Also, wir stellen fest, da waren Gemeinden entstanden und die hatten keine Ältesten. Und dann wurden Älteste eingesetzt, aber durch wen? Durch den Apostel Paulus zusammen mit Barnabas, seinem apostolischen Mitarbeiter. Es heißt hier, als sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten. Nicht die Gemeinde hat gewählt. Auch wenn das Wort für wählen im Griechischen heißt ganz wörtlich Hand emporheben. Aber eben dieses Wählen geschah von oben her und nicht von unten her. In der Demokratie wird Autorität von unten her eingesetzt, aber wir sehen, in der Bibel ist das anders. Autorität wird offensichtlich von oben her eingesetzt. Gut, jedenfalls in diesen zwei Stellen, aber jetzt müssen wir noch die dritte Stelle anschauen über Einsetzung von Ältesten. Und das ist Apostelgeschichte 20. Der Apostel rief die Ältesten der Gemeinde von Ephesus nach Milet. Und dort hielt er ihnen eine ganz bewegende Abschiedsrede. Und in dieser Rede sagt er unter anderem Folgendes, Vers 26. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschied verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Darum wacht und gedenkt, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Bis dahin. Ja, hier steht ja gar nichts von Ältesten. Nein, es stand hier etwas von Aufseher in Vers 28. Aber wir wissen ja bereits, falls wir gut gelesen haben, aus Titus 1, Vers 5, Paulus sagt, in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Und dann in Vers 7 wird gesagt, denn der Aufseher muss untadelig sein. Und das ist klar, also Ältester, Aufseher, das sind zwei verschiedene Ausdrücke für dieselbe Aufgabe, für dasselbe Amt. Und hier sehen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 17, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Und diese Ältesten, die nennt er Aufseher. Und er sagt, der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Das ist auch nicht Wahl von unten, sondern der Heilige Geist hat eingesetzt, von oben her. Jetzt haben wir zwei Seiten der Medaille. Einerseits der Apostel setzt ein, zusammen mit einem apostolischen Mitarbeiter, Barnabas. Oder der Apostel sendet in seinem Namen Titus, um im Auftrag des Apostels Älteste einzusetzen. Das ist die eine Seite der Medaille, das ist die sichtbare Seite. Das war eine äußerlich klare Einsetzung. Diese Ältesten konnten sich berufen, wir sind durch apostolische Autorität eingesetzt worden. Und apostolische Autorität bedeutet Folgendes: Die 12 Jünger, die der Herr Apostel nannte, und zwar Apostel Jesu Christi, die hatten eine ganz spezielle Autorität im Blick auf die Gründung der Gemeinde ab dem Pfingsttag. Und zwar ganz speziell im Blick auf den Teil der Gemeinde, der aus dem Judentum kommt. Darum 12, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Der Apostel Paulus wurde von dem Herrn berufen als Apostel Jesu Christi, aber als Apostel für die Heidenvölker, also für den zweiten Teil der Gemeinde ab Pfingsten, der eben aus den Gläubigen, aus den Nationen bestehen sollte. Und diese 12 und dieser eine, Paulus, hatten eine ganz spezielle Autorität. Die mussten auch bestätigt werden durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten. 2. Korinther 12,12. Und sie mussten auch den Herrn gesehen haben. 1. Korinther 9. Paulus wurde in Frage gestellt und er sagt, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und eben, wenn diese Apostel Älteste einsetzten, so konnten diese Ältesten der Anfangszeit der Gemeinde sich berufen auf das Sichtbare, auf die sichtbare Einsetzung in diese Autorität durch einen Apostel. Aber gleichzeitig waren diese Männer auch unsichtbar von dem Heiligen Geist für diesen Dienst eingesetzt. Und nun wissen wir, die Apostel sind verstorben. Der letzte war der Apostel Johannes, um 100 nach Christus. Die Offenbarung des Johannes sollte die biblische Offenbarung abschließen und er starb. Die Apostel haben keine Nachfolger eingesetzt als Apostel. Und jetzt ist die Frage, ja, und wie ist es mit dem Ältestenamt? Wenn die nicht mehr da sind, wie können sie eingesetzt werden? Die Apostel gibt es nicht mehr. Und man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt muss die Gemeinde wählen. Dann wird das Prinzip auf den Kopf gestellt, welches ein biblisches Prinzip ist. Autorität wird von oben her eingesetzt. Der Vater hat den Sohn, der ihm gleich ist, der sich aber erniedrigte, sagt Philipper 2, Vers 5, und Knechtsgestalt angenommen hat, hat der Vater den Sohn, der sich erniedrigt hat, in die Welt gesandt. Und der Sohn, der Messias, hat die Apostel ausgewählt, die 12, und auch den Apostel Paulus, dem er erschienen ist vor den Toren von Damaskus. Und diese Apostel wiederum haben Älteste eingesetzt. So wird von oben herab Autorität eingesetzt, nicht von unten her. Also wir müssen sagen und anerkennen, ja, seit dem 2. Jahrhundert gibt es keine Einsetzung von Ältesten mehr mit apostolischer, sichtbarer Autorität. Aber der Heilige Geist setzt immer noch Gläubige ein zu diesem Dienst. Ja, da kann aber jeder kommen und sagen, übrigens, ich bin eingesetzt. Von oben her, ich bin jetzt ab heute euer Ältester. Das kann jeder sagen. Aber dann muss man sagen, ja, jetzt schauen wir uns mal noch die Liste an von Titus 1 und von 1. Timotheus. Und wenn einer kommt und sagt, ich bin jetzt euer Ältester, dann können wir ihm sagen, oh, das ist schon mal eine ein schöner Wunsch. Ja, 1. Timotheus 3, Vers 1 sagt ja, das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Also grundsätzlich gesagt, das ist eine schöne Aufgabe. Aber eben zu sagen, ich bin das, das ist ein bisschen voreilig. Und darum haben wir auch in 1. Timotheus 3 eine Liste. Und natürlich, wenn man diese Listen liest, könnte es einem schwül werden. Wer erfüllt die? Aber wichtig ist, es ist hier das gleiche Prinzip, wie man das immer wieder im Alten Testament antrifft. Da wird es zum Beispiel gesagt von Noah, wie er untadelig war. Oder von einem Hiob, der untadelig war. Aber wenn wir die Hiobsgeschichte lesen, dann stellen wir fest, er war nicht ein sündloser, perfekter Mensch. Aber das hat sein Leben geprägt, diese Treue in der Nachfolge. Und das war auch bei Noah. In seinem Leben, in seiner Nachfolge, war er von Treue und Hingabe geprägt. Darum steht das so. Und diese Anforderung ist nicht, dass man nicht im Einzelnen versagen kann. So wie Jakobus 3 sagt, sei nicht viele Lehrer, denn wir alle staucheln oft. Aber es geht darum, dass das Leben grundsätzlich prägt. Und ob jemand vom Heiligen Geist eingesetzt ist, das können wir ja nicht sehen. Das ist unsichtbar, so wie damals. Aber wir können sehen, ob die Auswirkungen da sind. Und wir haben etwas sehr Interessantes gelesen im Zusammenhang mit dem Diakonendienst. Da sagt der Apostel Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 10, lass diese aber auch zuerst erprobt werden. Dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also, man muss einfach diesen Dienst zuerst einmal tun. Und der Apostel sagt, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, begehrt er ein schönes Werk. Trachtet er nach einem schönen Werk. Was heißt das? Dann soll er sich doch um die Gläubigen in der Gemeinde kümmern. Und den Einzelnen nachgehen. Und Verantwortung übernehmen. Und das ist eine wachstümliche Sache. Und immer mehr wird dann auch von der Gemeinde erkannt, das ist ja ein Dienst, der unter uns getan wird, der genau diesen Anforderungen entspricht. Und das ist eine Bestätigung für uns, dass wirklich der Heilige Geist ihn zu dieser Aufgabe nicht nur befähigt, sondern auch eingesetzt hat. Und dazu hilft uns 1. Thessalonicher 5. Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander und so weiter. Also das sind solche, die sind bereits am Arbeiten. Und jetzt wird die Gemeinde aufgerufen, dass sie die erkennen, die das tun. Das ist etwas völlig anderes, als wenn einer sagt, ich habe Nationalökonomie studiert, ich verstehe das von Organisieren und auch von Management, und ab diesem Sonntag bin ich jetzt hier Ältester. Das ist ja völlig anders. Wo ist da die Bewährung? Wo ist dieses Heranwachsen und bewährt werden im Dienst, so dass auch die Geschwister das immer mehr erkennen? Ja, das ist ja so. Er macht ja diesen Dienst. Und er macht das gut. Und er hat dieses Zeugnis nach draußen und so weiter. Er ist verheiratet. Und die Familie? Nicht unbedingt so einfache Kinder. Aber er hält die in Unterwürfigkeit, wie wir es gelesen haben. Die können nicht einfach machen, was sie wollen. Ja, und das ist gerade der Punkt. Der Apostel Paulus sagt im Titusbrief wie im 1. Timotheusbrief, dass er verheiratet sein soll. Mann einer Frau. Und In 1. Timotheus haben wir sogar gelesen, dass er seinem eigenen Haus, das heißt seiner eigenen Familie, wohl vorstehen soll. Und eben dort, 1. Timotheus 3, Vers 4, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst. Und dann wird als Klammergedanke hinzugefügt, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes Sorge tragen? Also, es ist wichtig, dass er in seiner Familie für Ordnung sorgen kann. Und das heißt eben nicht, dass die Kinder nicht auch schwierig sein können, aber er kann sie zügeln. Ja gut, aber in Titus 1 steht, die müssen gläubig sein. Und was ist jetzt mit einem Ältesten, der hat 4 Kinder und eins der Kinder ist gar nicht gläubig? Ja, aber er hält die ganze Familie in guter Führung. Ja, aber die sind ja nicht alle gläubig. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass man die Bibel genau liest und dabei noch eine gute Übersetzung hat. Ja, ich werde gleich zeigen, worauf es ankommt. In Titus 1, Vers 6 heißt es, wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Das heißt nicht, dessen Kinder gläubig sind. Aber ich habe gerade heute eine englische Übersetzung gelesen und da hieß es genau das. Dass seine Kinder gläubig sind. Das ist aber nicht das Gleiche, wie der gläubige Kinder hat. Das heißt also, es müssen mindestens 2 gläubig sein. Aber nicht unbedingt alle. Denn es ist einfach eine Tatsache, dass die Eltern nicht einfach an und für sich schuldig sind, wenn nicht alle Kinder zum Glauben kommen. Natürlich muss man sich immer fragen, haben wir das Evangelium in guter Weise vorgelebt und weitergegeben? Natürlich kann man sich Vorwürfe machen, aber es bleibt grundsätzlich dabei, dass der einzelne Mensch muss sich auch selber bekehren. Und warum werden diese Dinge gesagt? Eben, wenn ein Ältester beraten soll, wenn es um Erziehung geht, dann ist das nicht ganz ideal, wenn er keine Kinder hat. Weil man am besten erziehen kann, solange man keine Kinder hat. Das war für mich auch so. Ja. Da muss man ganz genau, ja, da muss man jetzt durchgreifen. Ja, aber es gibt Eltern, die wissen, da muss man jetzt so handeln und das wäre nicht gut, wenn ich das so und so mache. Aber die keine Kinder haben, die wissen, so, und das geht gar nicht. Also, man kann nicht überzeugend helfen in Kindererziehung, wenn man nicht selber Kinder erzogen hat und weiß, wie durchgedreht die sein können ab 12, 13. Und dann, so im Durchschnitt, ist die Adoleszenz fertig mit 21. Es gibt auch schon Unterschiede, aber... Und es verläuft auch ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber eben, wenn man das selber miterlebt hat, dann kann man die anderen auch besser verstehen und kann auch besser raten. Ja, aber dann kann man nicht Ältester sein, wenn man nicht verheiratet ist und keine Familie hat. Nein, kann man nicht Ältester sein. Aber gibt es eigentlich nur 0 und 100? Gibt es nicht noch zwischen 0 und 100 1, 2, 3, 4, 5? Es gibt nicht einfach keine Verantwortung für die Gemeinde haben oder Ältester sein. Es gibt alle Zwischenstufen. Und die Bibel sagt, um dieses Amt des Ältesten auszuüben, braucht es diese Voraussetzungen. Aber es gibt so viele Aufgaben. Und die sind auch verbunden eben mit den Gaben, die ja jeder hat. Auch ein lediger Mann kann von dem Herrn berufen sein, das Wort Gottes zu verkündigen, zu lehren. Oder als Hirte das Wort Gottes praktisch für die Herzen und die Umstände zu erläutern. Er kann ein Evangelist sein. Muss man nicht verheiratet sein. Es geht nur gerade um diese spezielle Aufgabe, wo es eben darum geht, auch die Gemeinde eben zu verwalten, so wie das für den Ältesten hier vorgestellt wird. Also gibt es alle Zwischenstufen und da muss jeder eben seine Verantwortung aufnehmen. Und die Aufgabe, wenn wir jetzt nochmal zu 1. Thessalonicher 5 zurückgreifen, richtet sich dort in Vers 14 an alle. Nicht wahr? Zuerst wird gesagt, erkennt die, die unter euch arbeiten, euch vorstehen im Herrn. Und übrigens, erkennen bedeutet im Griechischen gleichzeitig auch anerkennen. Das gleiche Wort, das beides bedeutet im Deutschen. Also erkennt und anerkennt die. Aber anerkennen ist nicht das gleiche wie wählen. Aber es kommt in einen Prozess, dass eine Gemeinde eben den Dienst eines Bruders als Ältester anerkennt. Weil es ganz offenkundig ist, dass er eben vorsteht im Herrn und und in guter Weise zurechtweist. Und die sollen dann auch in, wie es hier heißt, über die Maßen in Liebe geachtet werden, um ihres Werkes willen. Aber dann heißt es für alle, seid in Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Seht zu, dass niemand Böse mit Bösem jemandem vergelte, sondern strebt allezeit den Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen. Also hier wird gesagt, weist die Unordentlichen zurecht. Das ist nicht nur Aufgabe der Aufseher, der Episkopos, das heißt eben der Epi, darüber, Skopos, sieht, dass man einen Überblick hat. Der interessiert sich auch, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen. Da waren neue Leute. Es gibt manche, nach einem halben Jahr sagen sie, wer sind sie eigentlich? Hat sich nie interessiert bis jetzt. Plötzlich fällt es ihm auf, dass einer da ist seit einem halben Jahr. Das ist eben nicht Episkopos, wo man immer wieder, man muss da drüber schauen. Aber diese Aufgabe, eben drüber zu schauen, die haben alle. Und darum heißt es hier, weist die Unordentlichen zurecht. Das sind also solche, die machen Dinge, die nicht recht sind, obwohl sie es besser könnten. Unordentliche müssen zurechtgewiesen werden. Aber dann gibt es eine andere Gruppe. Tröstet die Kleinmütigen. Das sind die, die sagen, ich kann das nicht. Aber sie könnten es, nur wissen sie es nicht. Und die müssen eben ermutigt werden, die Kleinmütigen. Nicht zurechtgewiesen werden, die müssen getröstet werden. Natürlich kannst du das. Und das hast du auch da gezeigt. Und dann heißt es, nehmt euch der Schwachen an. Das sind solche, die gewisse Dinge nicht können. Es geht nicht um die Frage von Sünde. Schwachheit ist in der Bibel nicht das gleiche wie Sünde. Aber sie haben gewisse Schwächen, die ein Unvermögen darstellen, und da muss man sich dieser Leute annehmen. Aber das ist an alle gerichtet, nicht nur an die Ältesten. Und dann, seid langmütig zu allen. Also geduldig muss man mit allen sein, wie sie auch sind. Ob schwach, ob unordentlich, ob kleinmütig und so weiter. Aber das ist die Aufgabe aller. Und das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute Abend, dass man eben lernt, es gibt den ganzen Zwischenbereich bis hin zum Ältestenamt. Und man wird nicht aus Null ein Ältester, sondern eben, indem man vorher bewährt worden ist. Lass sie auch dienen, haben wir bei den Diakonen gesehen, und wenn sie sich bewähren, dann kommt dann auch die Anerkennung. Auch bei den Dienern, bei den Diakonen. Und noch etwas in Verbindung mit diesem Katalog. Wir können ja nicht jeden Punkt detailliert durchgehen, da würde die Zeit nicht reichen. Aber wir haben einige Dinge schon angeschaut und es wäre noch wichtig, darauf hinzuweisen, in Vers 7, Titus 1, Vers 7 heißt es, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig. Und dieses Wort im Griechischen bedeutet eben nebst eigenmächtig auch eigenwillig, dickköpfig. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn ein Ältester eigenwillig ist, ganz eigen und da verbockt, verstockt, das geht nicht. Das geht nicht. Und nicht zornmütig, das heißt also der 1, 2, 3 und schon ist er an der Decke. Das geht auch nicht. Und dann wird auch gesagt, mit Umgang mit dem Alkohol muss er auch untadelig sein. Und so weiter, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, nichts mit Geldliebe zu tun haben. Und wir wissen, wie genau das in der Christenheit, gerade wenn es um Führung geht und den Gläubigen, ein Riesenproblem ist, Geldliebe. Und das wird hier und auch im 1. Timotheusbrief gesagt. Und dann weiter, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm. Ja, aber das sind ja Dinge, die werden im Titusbrief zum Teil auch für alle Gläubigen erwähnt. Von den Frauen wird gesagt in 2 Vers 4, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch zu sein und so weiter. Ja, also dieser Katalog der Ältesten hat eine ganz praktische Bedeutung für alle Gläubigen. Denn diese Liste ist das, was alle Gläubigen anstreben sollen. Dass das in ihrem Leben das Normale ist, das, was sie prägt. Und darum muss man nicht denken, ja, das ist für die Ältesten, da kann ich jetzt überspringen. Gehen wir mal bis zu Vers 15. Nein, so geht das überhaupt nicht. Sondern wir müssen ja uns überhaupt bei jeder Stelle fragen, zuerst, an wen richtet sich das? Zum Beispiel im Alten Testament, ganz klar an Israel, nicht an die Gemeinde. Aber dann müssen wir in zweiter Linie fragen, und was bedeutet das für mich praktisch? Ja? Und so ist es auch, wenn man liest über die Ältesten, muss man fragen, was bedeutet das für mich? Sind diese Qualitäten bei mir vorhanden? Wo muss ich etwas ändern? Wo muss ich etwas verbessern? So lesen wir doch die Bibel. Aber ich hoffe es. Jeden Tag. Eben immer wieder mit der Frage, ob wir an die Bibel herangehen, was lehrt mich dieser Abschnitt für mein Leben? Was muss ich in meinem Leben ändern oder was soll ich weiter fördern, was hier steht? Und so wird das ganze Wort Gottes eben für einen lebendig. Aber dann wird noch abschließend in Titus 1, Vers 9 gesagt, nachdem betont wird, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Also der Älteste muss der Lehre des Wortes Gottes richtig ankleben. Eine Herzenssache muss es sein. Und interessant, es heißt hier nach der Lehre. Wenn im Neuen Testament über die richtige Lehre der Bibel gesprochen wird, ist das immer in der Einzahl. Nie die Lehren, sondern immer die Lehre. Und zwar, weil es eben nur eine richtige Auslegung gibt. Das müssen wir uns immer wieder sagen, wenn wir die Idee haben, oh, die einen sagen, das bedeutet das, die anderen das, die anderen das. Und es ist uns nicht klar, was jetzt die richtige Auslegung ist. Aber wir müssen wissen, dass nur eine Auslegung die richtige ist. Nämlich eine von diesen dreien oder noch eine andere. Ja, es kann ja sein, dass alle drei Auslegungen, die wir kennen, falsch sind. Aber es gibt nur eine richtige Auslegung, nur eine Lehre. Und hier wird also gesagt, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, also es ist nicht wischiwaschi, sondern es ist zuverlässig, klar. Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also er muss auch falscher Lehre entgegentreten, Aber nicht nur einfach sagen, das ist falsch und das ist falsch. Sondern muss begründen. Er muss genau erklären können. Aber, jetzt könnte einer sagen, ja, aber dann muss man ja zwingend als Ältester auch die Gabe des Lehrers haben. Denn die Gabe des Lehrers befähigt ganz speziell eben die Lehre des Wortes Gottes zu erkennen. Und zu vermitteln. Beides. Aber in 1. Timotheus 3 haben wir gelesen, lehrfähig soll er sein. Das ist nicht das Gleiche wie die Gabe des Lehrers haben. Aber er muss trotzdem, auch wenn er nicht ein Lehrer ist, sondern sagen wir ein Evangelist, muss er die Lehre erklären können. Und denen, die widersprechen, begründen können. Aber es gibt doch eine Autorität, von eine moralische Autorität, eben nicht mehr heute eine formelle, denn es gibt keine Apostel, die einsetzen, aber eine moralische Autorität, und das bedeutet, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und dann lesen wir sogar in Vers 11, dass es in ganz schlimmen Fällen sogar so weit kommt, dass man jemanden den Mund stopfen muss, wenn er die Leute durcheinander bringt und, wie es heißt hier, die ganze Häuser, ganze Familien durcheinander bringen, umkehren und so weiter. Nun ist es so, wenn wir diese Aufgaben als Priester, die wir haben, diese Aufgaben mit den Gnadengaben und diese Aufgaben im Zusammenhang mit Ältestendienst und Diakonendienst, der übrigens ein Dienst ist, der das Werk der Ältesten unterstützt und entlastet. Ich war ganz am Anfang der Gemeindezeit, Apostelgeschichte 2, die Gemeinde von Jerusalem entstand am Pfingsten, und es wurden immer mehr. 3000 kamen zum Glauben am Pfingsttag. Und dann steigt die Zahl auf 5000 Männer. Nicht nur einfach 3000, das können Männer und Frauen sein, sondern 5000 Männer, das heißt Hochrechnung mit den Frauen, 10.000. Und dann gab es plötzlich in der Gemeinde Murren zwischen zwei Gruppen. Es standen zwei Gruppen, die Hellenisten und die Hebräer. Und dann haben die Apostel gesagt, da in diesen praktischen Dingen, es ging um das Verteilen von des Essens, und es wurde gemurrt, dass die hellenistischen Witwen übersehen wurden, da haben sie gesagt, wir müssen unbedingt Diakonen haben, die diese praktischen Aufgaben, eben Verwaltungsfragen in der Gemeinde übernehmen, und das mussten solche sein, die voll Heiligen Geistes waren. Das war nicht einfach, eben wenn man, um das Beispiel nochmals zu nehmen, wenn man Wirtschaft studiert hat und dann kann man eben gut, versteht man was von Management. Nein, voll Heiligen Geistes mussten sie sein. Und dann wurden diese sieben Diakone eingesetzt. Aber die Apostel sagen, unsere Aufgabe ist es, die Verkündigung. Und damit wir nicht auch noch diese praktischen Dinge tun müssen, brauchen wir diese Unterstützung der Diener. Und gerade das wird auch in 1. Timotheus 3, wo wir gelesen haben, klar gemacht, dass eben auch diese Diener eine geistliche, moralische Autorität darstellen müssen. Darum haben wir auch diese Voraussetzungen dort gefunden. Jetzt haben wir also diese Priesterdienst, Gaben, Ämter. Und wir können das Thema beliebig vertiefen, indem wir die Illustration des Alten Testaments zu Hilfe nehmen. In Römer 15 heißt es, dass alle Dinge, die zuvor geschrieben worden sind, zu unserer Belehrung geschrieben worden sind. Und jetzt ist es so, der Priesterdienst wird im Alten Testament vorgeschattet durch das Volk Israel, das ein Bild ist, daraus eine Familie, eine Abstammungslinie, das sind die Nachkommen von Aaron. Und das waren die Priester. Praktisch Priesterdienst zu tun, Anbetung zu üben. Und wir haben gelesen in 1. Petrus 2, dass wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Nicht wörtliche Tieropfer wie im Alten Testament, aber geistliche. Und so können wir ganz viele Parallelen über den Priesterdienst im Alten Testament übertragen auf die Gemeindedienst. Schlagen wir kurz auf. Ich möchte sagen, in 4. Mose 3, Vers 5. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Lass den Stamm Levi herzunahen und stelle ihn vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen seiner Hut warten und der Hut der ganzen Gemeinde vor dem Zelt der Zusammenkunft und den Dienst der Wohnung zu verrichten. Und sie sollen warten aller Geräte des Zeltes der Zusammenkunft und der Hut der Kinder Israel, um den Dienst der Wohnung zu verrichten. Das ist die Stiftshütte, die Wohnung. Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen geben. Ganz zu eigen sind sie ihm gegeben von Seiten der Kinder Israel. Und Aaron und seine Söhne sollst du bestellen, dass sie ihres Priestertums warten. Und so weiter. Also der Stamm Levi, der alle die, die nicht aus der Familie Aarons waren, die waren eingesetzt als Tempeldiener, als Leviten. Und da gab es ganz unterschiedliche Aufgaben. Man kann das für sich nachlesen. In 4. Mose 3 und 4, da wird genau beschrieben, wie die verschiedenen Familien innerhalb des Stammes Levi ganz unterschiedliche Aufgaben bekamen. Ein Teil des Stammes musste die Geräte der Stiftshütte tragen. Bundeslade, Leuchter und so weiter. Andere mussten die Bretter und so weiter tragen. Es war alles genau festgelegt. Aber wichtig, es gab Aufgaben für alle, aber unterschiedliche Aufgaben. Und das wird eben dargestellt, das ist die Darstellung der unterschiedlichen Gaben, Diensten und Wirkungen. Und noch etwas Wichtiges. Das Volk Israel als Ganzes ist ein Bild der Gemeinde des himmlischen Volkes. Aber beim Volk Israel war nur eine Familie ausgewählt für den Priesterdienst. Die Familie von Aaron. Aber für die Gemeinde ist es so, alle sind Priester. Alle sind gewissermaßen Aaroniter. Und in Israel war ein Stamm aus den 12 Stämmen ausgewählt für diese verschiedenen Gaben. Für verschiedene Aufgaben des Tempels zur Unterstützung des Priestertums, der Stamm Levi. Aber übertragen auf die Gemeinde sind alle Erlösten, sind Leviten. Aber sie müssen erkennen, wo ihre Aufgaben sind. Und jetzt diese Verwaltungsaufgaben als Älteste, wie werden die vorgeschattet im Alten Testament? Durch all die Führungsbeispiele im Alten Testament. Mose zum Beispiel war Führer des Volkes Israel. Könnte einer sagen, ja, aber das war ein deutliches Einmannsystem. Da haben wir die Begründung für das Pfarrersystem. Und wir haben ja gerade letztes Mal gesehen, das gibt es gar nicht im Neuen Testament. Den Pfarrer der Gemeinde, den Pastor der Gemeinde. Ja, aber Mose? Ja, aber da war nicht Mose allein. Da war auch Aaron. Ja, man sagt immer Mose, Mose, Mose. Ja, aber da war auch Aaron, Aaron, Aaron. Und dann wurde es ja ihm zu viel. Und da mussten 70 Älteste mussten dazukommen, um die Aufgaben zu übernehmen, die einfach für Mose zu viel waren. Aber natürlich hat Mose eine besondere Aufgabe gehabt, aber da waren 70, die Hauptverantwortung trugen, in der Leitung des Volkes Israel. Und so geht es weiter. Dann später unter Josua. Ja, da heißt es immer Josua, Josua, Josua. Nein, natürlich hat Josua eine Hauptaufgabe gehabt, aber da waren ja all diese Ältesten Israels. Die haben mit ihm getragen und geleitet. Und das war eine Einheit. Und wir sehen sogar am Schluss des Buches Josua, dass es mit Israel gut ging, solange Josua lebte und die Ältesten zur Zeit von Josua. Und dann gab es mit dem Generationenwechsel, das ist immer etwas Gefährliches. Generationenwechsel ist ganz gefährlich, diese Übergänge. Dann ging es abwärts. Aber wir sehen im Buch der Richter, wie Richter richteten. Der Herr hat bestimmte Werkzeuge benutzt, aber auch da muss man sagen, immer wieder sehen wir, wie andere mitgeführt und mitgeleitet haben. Und so zieht sich das durch das ganze Alte Testament hindurch. Denken wir dann die Zeit der Könige. Aber auch bei den Königen war das nicht so, dass der König einfach Alleinherrscher war. Da waren die Fürsten, die mit ihm regierten. Und da war auch immer der hohe Priester, der mit regierte. Es waren immer eine Vielzahl. Und als man zurückkam aus Babylon, ja, da war Zerubabel, aber da war auch Jeschua, der hohe Priester. Und später kommt Nehemia. Und er hat ein Anliegen. Nehemia 2. Lasst uns die Mauer Jerusalems bauen. Und der Mann hatte sowas von motivierende Kraft. Das hat das Volk, das so jahrzehntelang einfach Jerusalem in Trümmern stehen ließ, motiviert. Und plötzlich sind alle aufgestanden. Und dann sieht man die vielen Namen in Nehemia 3, wie die alle gewirkt haben. Und dort sieht man auch, als man begann, Jerusalem zu bauen, zuerst wird erwähnt die Nordmauer mit dem Schaftor, und dort arbeitete Eliaschib, der Hohepriester. Ja, der war neben Nehemia. Aber man liest eben von Nehemia, und das Buch Nehemia. Aber Eliaschib war auch da. Und hatte eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Und dann sehen wir, wie viele und eben auch solche, die über Bezirke regierten, die haben auch mitgewirkt beim Mauerbau. Aber das waren auch, kann man sagen, Fürsten, die mitgetragen haben. Es war immer so, dass die Lasten verteilt waren und dass mehrere die Verantwortung in der Leitung getragen haben. Und so können wir also enorm profitieren von all diesen Beispielen aus dem Alten Testament. Um zu verstehen, was ist der Priesterdienst, was ist der Dienst mit den Gaben und wie sieht Führung nach Gottes Gedanken aus. Und noch ein Punkt. Man könnte ja ein bisschen wehmütig sein, dass es keine Ältesten mehr gibt, die offiziell eingesetzt sind. Ja, was macht sie zu Ältesten? Die moralische Kraft. Und wenn die nicht mehr überzeugt, dann muss man auch keine Wahl durchführen. Also ich meine jetzt eine Abwahl. Es gab ja nie eine Wahl. Dann braucht es auch keine Abwahl. Und es steht und fällt damit. Und wir sehen zum Beispiel in Nehemia 3, da zum Schluss noch darauf hinweise, da sehen wir eben, wie Nehemia ermutigt hat zum Bau der Mauer. Lasst uns die Mauer Jerusalems bauen. Und da sind alle, fast alle, ans Werk gegangen. Und das wird in Nehemia 3 schön beschrieben, wie rundherum die Stadtmauer Jerusalems gebaut wurde. Aber wir lesen Nehemia 3, Vers 1. Und Eliaschib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und so weiter. Aber dann, Vers 3, lesen wir von einem nächsten Arbeitstrupp, der den nächsten Abschnitt baute. Und das Fischtor bauten die Söhne Sinas. Sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Merkt man was? Die haben auch Riegel eingesetzt bei den Toren. Und bei Eliaschib heißt es nur, sie setzten die Türflügel ein. Aber so. Ohne Riegel. Und wenn wir weiterlesen, wird immer wieder gesagt, dass sie da die Riegel eingesetzt haben. Zum Beispiel Vers 6 oder Vers 13, 14, 15. Aber dort wird es nicht gesagt. Und das ist die Frage, ob Eliaschib nicht die gleiche Überzeugung hatte wie Nehemia. Der wollte ja die Mauer bauen, um den Tempel mit dem Levitendienst und dem Priesterdienst zu schützen vor dem Feind. Aber er hat die Türen so gelassen. Und später sehen wir in Kapitel 13, Vers 4, und vorher hatte Eliaschib, der Priester, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobias, diesem eine große Zelle gemacht, wohin man vorher die Speisopfer legte, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl, für das für die Leviten und die Sänger und die Torhüter Gebotene. Und die Hebopfer und der Priester. Ja, Tobia war ja von Anfang an, Nehemia 4, ein Feind des Volkes Gottes. Und dieser Eliaschib war ein Verwandter des Tobia. In Kapitel 6 wird gesagt, dass einer in seiner Verwandtschaft eben in diese Feindesfamilie hineingeheiratet hatte. Und Eliaschib hat dem Feind, im Tempel eine Zelle gegeben und Dinge vom Tempel rausgeschmissen. Und die Reaktion ist dann enorm. In Vers 6, das war eben in der Abwesenheit von Nehemia geschehen. Während all diesem war ich aber nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasasters des Königs von Babel war ich zum König zurückgekommen. Und nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub vom König, und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, das Eliaschib zugunsten Tobias getan hatte, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. Und es missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Und ich befahl, dass man die Zellen reinigen sollte, und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Also dieser Nehemia hat diese Aufgabe in Titus 1, eben die Widersprechenden zu überführen, hat er wahrgenommen und hat hier Konsequenzen gezogen. Und noch eine Stelle zum Schluss, 13, Vers 28, da schreibt Nehemia: Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war ein Schwager Sanballats, des Horoniters. Und ich jagte ihn von mir weg. Irgendwie eben, es war nicht Eliaschib selbst, aber sein Enkel, der hat sich verschwägert mit Sanballat, das ist der zweite Feind Israels gewesen, neben Tobia. Und zwar war das der Führer der Samaritaner. Das war dieser Mann, Sanballat hat dann den ersten samaritanischen Tempel auf dem Berg Garizim gebaut. Und dieser hohe Priester, Enkel, hat dort hineingeheiratet, und darum hatten dann die Samariter wirkliche Aaroniter als hohe Priester. Und die sind ja stolz bis heute auf ihre hohe Priesterlinie. Aber wir sehen, da war eine Offenheit da in der Familie, und Nehemia hat auch da die Konsequenzen gezogen: Ich jagte ihn von mir weg. Und so können wir aus all diesen Beispielen im Alten Testament sehr viel lernen für dieses Thema. Da möchte ich jetzt einen Punkt machen.